Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie, der Lebenskunst und der Glaubenssätze. Denn darum soll es bei uns heute wieder einmal gehen. Wir setzen unsere Serie fort der Glaubenssätze, die jeder von uns verinnerlicht hat, die leise wirken, aber letztlich auch nachhaltig. Glaubenssätze bestimmen, wie wir Entscheidungen treffen oder auch unsere Beziehungen gestalten. Und ich bin davon überzeugt, sie bestimmen auch, wie frei wir uns innerlich fühlen. Das heißt, oft übernehmen wir sie schon früh im Leben von unseren Eltern, von denen, die uns da prägen, wahrscheinlich die ein oder andere Erzieherin aus dem Kindergarten, wirkt da noch in mir oder in uns nach, ohne dass wir es bewusst prüfen könnten oder ganz genau benennen könnten. Also es gibt ja auch eben auch positive Glaubenssätze, die uns dann eben beschützen vor schrägen Meinungen, und andere wiederum engen uns wohl eher ein. Und besonders wirksam sind eben die inneren Überzeugungen, die mit Anpassung, Leistung und dem damit verbundenen Selbstwert zusammenhängen. Die merke ich zumindest bei mir immer wieder durchblitzen. Und das sind die Themen, über die wir heute auch sprechen wollen. Denn wir wollen mal zwei verbreitete negative Glaubenssätze heute besprechen und zwei, die eher so stärkend sind oder die unsere Haltung zum Leben auch durchaus positiv prägen können. Deswegen die immanenten Fragen: Wo helfen uns diese Glaubenssätze, wo begrenzen sie uns, wie können wir lernen, unsere inneren Überzeugungen beweglicher und lebensdienlicher zu gestalten? Darum soll es heute gehen, Albert. Du hast dich gut vorbereitet mit Ginkgo-Tee. Der Ginkgo-Tee, dem wird nachgesagt, dass er einen klaren Geist fördert. Also ich bin gespannt, was du zu diesen Glaubenssätzen sagst. Und hier kommt auch schon der erste, den unsere Hörerin Thea eingereicht hat. Sie hat auch geschrieben, dass wir diesen Vornamen gerne nennen können. Und der Glaubenssatz heißt: Andere wissen besser, was gut für mich ist. Für mich klingt da eben das Thema durch, dass man so die Autorität, die Deutungshoheit bei anderen sieht, dass man sich auch durchaus abhängig macht von anderen Meinungen und Haltungen und vielleicht auch so ein bisschen die Verantwortung delegiert, wenn man andere zu allem fragt und deren Meinung höher hängt als die eigene. Das war mal meine amateurphilosophische Deutung. Was sagst du zu diesem Glaubenssatz, Albert?
Ja, das ist mir auch dazu eingefallen, was du schon genannt hast. Verlagerung der Verantwortlichkeit und der Entscheidung vor allen Dingen bei Fragen auf andere. Das deutet auf ein nicht sehr stark ausgeprägtes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein hin. Man ist unsicher. Man ruht nicht in sich, vielleicht geht das zurück auf eine verbreitete frühkindliche Prägung, dass man eben dieses Urvertrauen in sich und das, was man darstellt und derjenige, der man ist, dass dieses nicht gut ausgebildet, nicht gut genährt worden ist in einer Phase, wo diese Charaktereigenschaft große Nahrung bedarf, und dann wird man unsicher, man traut seinen Gefühlen nicht und man leitet die Verantwortung dann um auf andere. Das Problem dabei ist zum einen: Andere wissen besser, was für mich gut ist. Das deutet darauf hin, dass man sich selbst nicht kennt und die anderen einen besser kennen als man selbst. Das wiederum ist schwer in Einklang zu bringen mit dem Erkenne dich selbst des Sokrates. Das ist also eine sehr unphilosophische Haltung, oder beziehungsweise die Philosophie drängt danach, dass genau das nicht geschieht, dass andere einen besser kennen als ich, sondern dass ich mich wirklich sehr gut kenne. Denn nur dann kann ich aus mir, aus meiner Mitte heraus, mein Leben so gestalten, wie es zu mir passt, wie es mir gut tut und wo ich fühle, ich wachse, ich entfalte mich, ich bilde meine Anlagen aus, ich lebe mein Leben. Und das ist das große Ziel praktischer Philosophie, dahin zu kommen. Und das widerspricht eigentlich diesen Ansatzpunkt. Außerdem, da fällt mir ein Satz des existenzialistischen französischen Philosophen Jean-Paul Sartre ein, der sagte, die existenzielle Ausgangssituation des Menschen ist, dass er zur Freiheit verurteilt ist. Das heißt, er wird hineingeworfen in einer Welt, es gibt vielleicht keine äußeren Werte, die absolute Gültigkeit haben, oder Orientierungssysteme. Das ist ja alles in dieser Phase der Philosophie 20. Jahrhundert zerschmettert worden, nach dem großen Moralzertrümmer Nietzsche. Also da gibt es keinen Halt mehr. Religion hat auch diesen Halt für viele verloren. Also ich muss entscheiden. Ich muss mir mein Leben selbst gestalten. Es gibt keine Vorgaben, auf die ich es wälzen kann, abwälzen kann. Ich sage, ja gut, wunderbar. Das kann man sich natürlich wählen. Man kann sich auch dazu entscheiden, ein Christ zu werden, ein Buddhist zu werden oder so. Aber die Existenz, das Schöne am Existenzialismus ist, nein, du bist geworfen auf dich selbst. Und jetzt fang an, dein Leben zu leben. Sei der Künstler deines Lebens, der Gestalter deines Lebens. Du bist zur Freiheit verurteilt. Und das sei ein schwerer Fehler, auch seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir sagte es, diese Verantwortung abzuschieben und zu sagen, nee, das sind die anderen oder da oder der. Und das sei ein schwerer Fehler. Nein, du bist verantwortlich für das, was du tust. Und selbst jetzt dieser Fall, ich delegiere, die anderen kennen mich besser als ich, also jetzt mache ich mal, was der andere sagt. Das ist eigentlich auch eine Entscheidung, aber großes Fragezeichen, ob das eine richtige Entscheidung ist, hin zum gelingenden Leben oder insbesondere zum eigenen Leben. Denn dann lebt man vielleicht das Leben der Ratgeber, aber nicht das eigene.
Also dieser Glaubenssatz, der klingt bei mir auch so ein bisschen durch. Positiv gesprochen, weil ich eben auch schon an Expertenwissen glaube und weil ich auch erfahren habe, dass man viel von Erfahrungswissen von anderen Menschen lernen kann. Also als Student habe ich immer so die höheren Semester gefragt, welcher Kurs sinnvoll war, wie man sich bei welchem Prof man was belegen soll und so. Und da erspart man sich viel und da profitiert man sehr stark davon, wenn man diese Ratschläge und wenn man dieses Wissen von anderen und diese Erfahrung von anderen anzapft. Also das finde ich per se erstmal positiv. Jetzt in meiner aktuellen Rolle als Vater, also unter anderem habe ich ja diese Rolle. Mein älterer Sohn macht jetzt dieses Jahr Abitur und da geht es natürlich ganz stark darum, so die Weichen des künftigen Lebens auch mitzustellen. Und in dem Zusammenhang klingt da bei mir viel durch, weil ich jetzt eben so ein bisschen davor zurückschrecke, zu sehr meine ungefragten Ratschläge, also nee, ich werde gefragt, ich glaube, es ist ihm schon wichtig zu wissen, was fände ich sinnvoll. Aber ich sehe es genau wie du. Also eigentlich ist genau an solchen entscheidenden Weichenstellungen, wie mache ich weiter nach dem Abitur, studiere ich, mache ich eine Ausbildung, gehe ich erstmal reisen, mache ich was ganz anderes, freiwilliges soziales Jahr, was weiß ich. Also das sind alles Themen, da hätte ich eine sehr konkrete Meinung dazu und naja, vielleicht schaffe ich es auch nicht ganz, da komplette Freiheit oder komplett weißes Blatt zu lassen. Aber ich finde es schon wichtig, dass diese grundlegenden Entscheidungen letztlich von den jungen Erwachsenen selber getroffen werden und dass die nicht irgendwas ihrem Vater oder ihrer Mutter oder wem auch immer recht machen wollen.
Ja, erstmal zu dem Ersten, was du gesagt hast. Natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass man nicht auf den Rat anderer hört oder den einholt oder dass andere auch Aspekte an einem sehen können, die man selbst nicht sieht. Insofern ist der Mitmensch unglaublich wichtig bei der Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung. Und ich bin froh, in meinem Leben immer Freunde gehabt zu haben oder auch geistige Vorbilder wie große Philosophen, von denen ich unglaublich viel gelernt habe, also auch über mich selbst. Aber das hätte ich nicht auf die Formel reduziert, andere wissen besser, was für mich gut ist, sondern nein, andere können mir helfen, dabei zu finden, in mir zu finden, was für mich gut ist. Ja, das klingt dann schon besser. Was du zum Schluss gesagt hast, ist mir auch sehr wichtig in der Erziehung meiner Kinder gewesen. Es kommt ein Punkt, wo man anfängt, außer ihnen grundlegende Dinge beizubringen, die sie als Kleinkind eben noch nicht kennen können und die sie vor Schaden bewahren. Es kommt ein Punkt, wo es sehr wichtig wird, sie zur Eigenverantwortung zu erziehen. Das heißt, ihnen Verantwortung zu übertragen und sie, das musst du selbst entscheiden, zur Selbstständigkeit. Das war mir ganz wichtig, dass sie selbstständige Menschen wären, die in sich ruhen und aus sich selbst heraus die Entscheidung treffen. Also genau das, was der Spruch nicht bedeuten sollte. Ich halte das für außerordentlich wichtig. Das wird manchmal übersehen oder manchmal werden die Kinder richtig zur Unselbstständigkeit erzogen. Man nimmt ihnen viel zu vieles ab, anstatt ihnen Aufgaben zu übertragen, die sie jetzt selbstständig machen sollen. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Irgendwann sind sie nicht mehr im Haus und dann müssen sie selbstständig leben und am besten aus ihrer eigenen Mitte heraus oder mindestens aus der Suche nach ihrer eigenen Mitte heraus. Und dazu kann man ihnen vieles beibringen. Das geschieht dadurch, dass man sagt, ich entscheide nicht zu dir, aber wir können uns gerne darüber unterhalten. Ich sage dir meine Ratschläge, Aber das sind nur meine Perspektiven, meine Wünsche aus meiner Mitte vielleicht heraus. Du musst spüren, ob das auch für dich zutrifft oder was du davon gebrauchen kannst. Und dass du letztlich entscheiden musst und für deine Entscheidung und die Freiheit deiner Entscheidung verantwortlich bist.
Ja, ich denke eben, dass es darum geht, einen eigenen Willen oder eine eigene innere Autorität aufzubauen. Ja. Dafür auch ein Gespür zu entwickeln, was passt zu mir, was entspricht meinen Vorstellungen. Und klar, dann je stärker diese innere Autorität ausgeprägt ist, umso besser kann man auch Einflüsse von außen annehmen, bewerten und dann halt in seinen und eigenen...
ablehnen, auch
und,
wichtig.
Genau, so meine ich. Also annehmen im Sinn von sich mal anhören, ja. Mhm. Und dann für sich eben bewerten, ja. Mhm. und im Zweifel zu oder genau. Absagen dazu.
Ne? Genau, es klingt paradox, aber desto fester man in sich steht, desto offener ist man für gute Ratschläge und für die eigene Weiterentwicklung. Beides ist enorm wichtig, aber... Du musst erstmal gelernt haben, dich selbst zu erspüren, dich selbst zu erkennen und aus dir selbst heraus zu leben.
Also ich finde es eben ganz wichtig zum Abschluss für diesen Glaubenssatz, dass man aufpasst, dass man nicht durch zu viele Ratschläge und durch zu viele andere Meinungen zu so einem komplett konventionellen Leben hingezogen wird. Also dass einem jede Ecke und jede Kante abgeschliffen wird durch Erwartungen und Ratschläge von außen. Und dass man eben manchmal auch bewusst sich gegen die vorherrschende Meinung was ganz anderes macht und sich diese Freiheit eben nimmt. Und da würde ich Sartre komplett zustimmen. Diese innere Freiheit, die sollte man sich nicht von zu vielen meinungsstarken Äußerungen vom Umfeld eben kaputt machen lassen.
Ja, oder mit anderen Worten, der Weg zu sich selbst hat viel damit zu tun, mit Widerstand gegen das Außen, gegen den konventionellen Weg, gegen die Masse, aus der Masse herausdrehen, sein Individuum zu werden, seine individuellen Anlagen zu entfalten. Die Masse hat immer die Tendenz, einen zu vereinnahmen und einen auf ihre Linie zu bringen, damit man berechenbar wird, damit man funktionabel wird, etc. Ich habe mein Leben immer als Widerstand empfunden, als Widerstand gegen diese großen Strömungen. Nicht, dass ich das aus Prinzip jede Sitte oder jede Strömung da abgelehnt habe, aber doch mindestens jede kritisch beäugt habe, bevor ich mich da einreihe, dreimal nachgedacht habe, ob das wirklich gut ist, ob hier der gemeinsame Weg mit dem Individuellen wirklich übereinstimmt. Und mein Leben war daher eher paradiesvogelhaft als konventionell. Und da bin ich froh drum. Schon im Studium war ich froh, ein Doppelstudium zu führen als Jurist und als Philosoph. Und ich guckte auf die Juristen immer mit den Augen des Philosophen, auf die Philosophen immer aus den Augen des praktischen, im Leben stehenden Juristen. Und das hat mir sehr gut getan.
Ich finde, der nächste Glaubenssatz, den ich recherchiert habe diesmal, also das ist keine Einreichung, der passt da ganz gut dazu an diesen Anschluss. Denn er heißt, wenn ich Nein sage, enttäusche ich andere. Und das schließt sich ja, finde ich, an den vorherigen ganz gut an, dass es vielen eben einfach schwerfällt, konkret zu sagen, nein, dafür habe ich jetzt keine Zeit, nein, das entspricht mir nicht, danke für den Ratschlag, aber danke nein, ich werde jetzt nicht BWL studieren nur oder Zahnmedizin, nur weil du, mein Vater, dir das so vorstellst. Also insofern hat das was mit einer gewissen Abgrenzung zu tun, vielleicht aber auch mit dem Thema Zugehörigkeit, dass man befürchtet, wenn man eine Bitte oder einen Vorschlag ablehnt, dass man dann vielleicht nicht mehr zur Horde gehört und damit letztlich auch Angst vor Liebesverlust, wenn ich eben dem Chef, der Ehefrau, dem Freund, weil es einfach gerade nicht passt, mal Nein sagen muss.
Ja, in der Tat, das ist die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Ausgrenzung deutet, wie schon beim vorhergehenden Spruch, auf ein mangelndes Selbstwertgefühl oder ein mangelndes Urvertrauen Vertrauen hin. Man braucht die Zustimmung, die Anerkennung der anderen, um sich sicher zu fühlen. Sonst wird man sehr unsicher. Angst vor Trennung, da ist etwas in der frühkindlichen Phase oder schon in der Pränatalen entstanden. da ist die Sehnsucht oder das Aufgewachsensein in Verbundenheit, denn als Fötus ist man verbunden, ist man mit der Mutter unmittelbar vernetzt über vielerlei organische Funktionen. Und dieses Erlebnis ist eingraviert in jeden Menschen und er sehnt sich danach, da er in der Regel diese Schwangerschaft als positiv empfunden hat. Man wird getragen, genährt, warm, Sicherheit etc. Man sehnt sich nach solchen Zuständen und wie der Psychoanalytiker Otto Rank gesagt hat, dann kam das Trauma der Geburt, die Trennung und der Otto Rank, alle Ängste kommen aus diesem Trennungserlebnis heraus. Egal, ob das nun so ist, aber wenn die Verbindung, das Urvertrauen in einem selbst, die Liebe, die Verbindung zu einem Elternteil da gestört ist, kann es dazu führen, dass wir sie immer wieder dieses Gestörte, diese ausbleibende Liebe und dieses Gefühl des Verlassenseins, dass man das versucht, im späteren Leben immer wieder zu überwinden und man hat panische Angst davor, dass sich irgendeiner von einem trennt, dass irgendeiner einen nicht liebt, dass irgendeiner nicht anerkennt. Es wird sofort diese alte Synapse, Anerkennung, Ausgrenzung, Todesangst. Denn so meinte das Otto Rank, was da passiert, wenn das Kind von der Nabelschnur abgetrennt ist, Todesangst letztlich. Und die hört ja auch sofort auf, wenn du das Kind auf die Brust legst und nimmst. Und es spürt wieder die Verbindung und Verbindung, Verbundenheit als existenzial des menschlichen Lebens, des gelingenden Lebens. Wir müssen uns verbunden fühlen. Und wenn da was bröckelt, wenn die Verbindungen reißen, wenn da keine Verbindungen sind, keine zwischenmenschlichen Beziehungen, die nähren, die einem eine gewisse Sicherheit geben, die dieses uralte Muster der Verbundenheit wieder wachrufen und lebendig machen, dann haben wir ein Problem, ein ernsthaftes Problem. Und das führt häufig dazu bei Menschen, also dass sie eben unglaublich ehrgeizig sind und Erfolg haben wollen, niemanden enttäuschen wollen, überobligationsmäßig in den anaerobischen, ungesunden Bereich hinarbeiten, bloß damit da keine Kritik kommt, bloß damit keine Ablehnung kommt, denn das triggert sofort wieder, oh, Verlust, Trennungsangst. Ja, da leiden viele Menschen drunter. Das muss man erkennen, um dann diese alte Prägung Stück für Stück aufzuarbeiten und abzubauen. Denn die zwingt einen dazu, die lässt einen entfremden. Denn man lebt nicht sein Leben, sondern das, was der andere von einem erwartet und was er sich erhofft. Und das gibt immer innere Zwiespalte, denn manchmal will man das gar nicht. Man will Nein sagen, sagt ja. Und das ist innere Zwiespalte, innere Konflikte, sind die Ursache von vielen seelischen Leiden und von dem letztlich vom Ergebnis, dass ich am Ende denke, nicht mein Leben gelebt zu haben oder das nicht als gelingendes Leben begreife, weil es eben gar nicht meins war.
Also man muss sehr sorgfältig darauf achten, wenn ich jetzt Ja sage, meine ich das auch so oder klingt oder ist das eben dieser innere Glaubenssatz, der verhindert, dass ich Nein sage, was ich vielleicht eigentlich denke?
Ja, oder es gibt auch noch falsche Glaubenssätze. Ja, genau, dass ich Nein sage aus reiner Oppositionslust. Einfach, weil ich denke, ich muss jetzt hier irgendwie. Das ist auch neurotisch. Das ist auch eine Entfremdung oder nicht ehrlich. Ja, man muss versuchen, die Übungen, sein Selbstbewusstsein zu stärken, Urvertrauen, wo es mangelhaft ausgebildet worden ist, im Nachhinein bilden, immer tiefer die Wurzeln treiben, Mut und Tapferkeit und Treue gegen sich selbst, sich immer wieder vor Augen führen. Es ist sehr wichtig, dass wenn ich Nein empfinde, auch Nein sage. Und es ist weniger wichtig, dass mich alle lieben. Das werden sie sowieso nicht tun, da werde ich sowieso nicht hinkommen. Mach dich unabhängig. Dein Glück liegt in deiner eigenen Seele. Und wenn es da noch bisher noch nicht gefunden hast, dann such es und mach dich auf den Weg. Aber es liegt ganz bestimmt nicht in der Anerkennung, in der Lobhudelei oder in der Liebe von anderen. Das ist wunderbar, wenn das dazukommt. Aber wenn das erzwungen wird, wenn das auf Teufel gesucht wird, wenn man es braucht, um sich als ganzer Mensch zu fühlen, dann ist man da unfrei, dann hat man sein Glück an die Meinung oder an die Gefühlslage anderer Menschen gebunden und das ist nie gut. Also im Grunde dem Zufall unterworfen, das muss man in die eigene Hand nehmen. Man muss sich insofern abkoppeln. Ohne Liebe, wenn du dein Selbst gefunden hast, wirst du nicht bleiben. Du musst ja keine Angst haben, zu vereinsamen, zu veröden, wenn du mal Nein sagst. Es wird genügend Menschen geben, die, wenn du dein Ich gefunden hast, die dich sympathisch finden, die deine Ausstrahlung mitkriegen, auch deren Selbstsein mitkriegen und sich mit dem befreunden. Also vereinsamen wird man dadurch nicht, aber umgekehrt wird man sich entfremden, wenn man allen Meinungen nachläuft oder von allen geliebt werden will.
Ich finde, das Zitat, was du vorhin von Sartre gesagt hast, passt in dem Fall, weil es ja eben um die Freiheit des Menschen geht, auch sehr gut. Was in eine ähnliche Richtung geht, ist ein Zitat von Viktor Frankl, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt und genau in diesem Raum liegt unsere Freiheit. Und das, finde ich, ist in so einer Situation, wo ich überlegen kann, will ich das jetzt oder will ich es nicht? Muss ich da jetzt tatsächlich Ja sagen, obwohl ich eigentlich Nein meine? Und dieser Raum, den so zu gestalten, dass es stimmig für mich ist, das ist eigentlich die Herausforderung.
Interessant ist, dass es so 100% stoische Philosophie, 2000 Jahre alt, die haben es wunderbar herausgearbeitet, diesen Zwischenraum. Zwischen der ersten Reaktion, zwischen den ersten Gedanken auf eine sinnliche Wahrnehmung, auch Gefühle. Und dann gibt es so eine Instanz, die sagt, ja, sage ich dem Ja oder sage ich dem Nein dazu? Und dann verändern sich die Gefühle. Und dieser Zwischenraum, ja, der Freiheit, genau, des Individuums, unglaublich wichtig, da einen Moment innezuhalten und seine eigenen Gefühle zu überprüfen und entweder sagen, ja, das ist gut, das will ich pflegen, das will ich wachhalten, oder sagen, naja, also das hat kritische Ursachen, kann ich nicht durch mein Denken bewirken, dass das Gefühl, das ich als negativ empfinde oder dass ich nicht bin, durch ein anderes, das ich bin oder das mir ein Wohlgefühl vermittelt, ersetze. Und das ist in dem Gebrauch der Vorstellung, so nannten die Stoiker das Licht, das gute Leben, die Seelenruhe, die Freiheit auch, taucht auch auf, der gute Fluss des Lebens. Also wie ich mit meinen Vorstellungen, die eine sinnliche Wahrnehmung, eine Erfahrung beurteile und wie ich damit weiter umgehe. Das ist dieses, sage ich Ja dazu oder sage ich Nein dazu oder wie bewerte ich das? Die Dinge selbst stehen, wie die Stoiker sagten, neutral da draußen, sie haben gar keine Gefühle, nur was meine Vorstellungen machen aus denen gute Dinge oder schlechte Dinge. Und diese Vorstellungen, das ist meine Freiheit, das meint Viktor Frankl auch, das meint auch Sartre. Da findest du auch ganz ähnliche Stellen bei Simone de Beauvoir, der Lebensgefährtin von Sartre. Ich bewerte das dann und ich, für die Bewertung bin ich dann eigenverantwortlich. Und die kann so oder so ausfallen, je nachdem, wie gut ich philosophiere oder wie schlecht.
Ich schlage vor, dass wir jetzt rüberwechseln zu den positiven, bestärkenden Glaubenssätzen. Und ich habe einen aus einem unserer früheren Interviews mitgenommen, und zwar aus der Folge zum Thema Abschiede mit dem Klaus Brinkbäumer. Da hat er ja erzählt, dass er einen sehr strengen Vater hatte, der auch gleichzeitig Lateinlehrer war. Und er hatte das Gefühl, sein Vater liebt ihn nur, wenn er mit einer 1 oder 2 in Latein nach Hause kam. Besser eine 1. Und dass er sich davon aber befreit hat, von diesem Erwartungsdruck. Und daran musste ich denken, als ich den von dem Glaubenssatz gelesen habe, ich bin mehr als meine Leistung. Das ist eben ein bestärkender Glaubenssatz, der sich davon loslöst, von dieser Bewertung anderer, aber auch von der Bewertung, die man selbst einer bestimmten Leistung zuordnet. Und dass man erstmal völlig losgelöst als Persönlichkeit etwas Wertes, viel wert ist, Selbstwert entwickeln kann und dass der Sinn im Leben und die Würde des Menschen viel mehr ist als nur, wie viele Haken habe ich heute an meine To-Do-Liste gesetzt, welche Note habe ich nach Hause gebracht oder wie viel Geld habe ich verdient.
Ja, das ist, denke ich, auch das Ergebnis eines durch und durch kapitalistischen Wirtschaftssystems, das alle Lebensbereiche vereinnahmt hat und dann quasi alles über Zahlmaß und Mitte definiert, über Leistung, über Brauchbarkeit, über Nutzen. Das ist dann eine große Aufwertung dieser Kategorien hat es gegeben, bis hin dazu, dass das Menschliche, dass der Mensch immer unwichtiger geworden ist oder die Individualität oder das, was keinen Nutzen hat, sondern das einfache Sein. Und das ist dann bei manchen Menschen verinnerlicht und die definieren sich dann auch über ihre Leistung, ihre Brauchbarkeit, über ihr Gehalt oder über ihr Vermögen. Und das trifft nicht den Menschen. Der ganze Mensch hat noch viel mehr. Der geht nicht auf in der Leistung, in dem Nutzen für eine Gesellschaft, sondern der hat auch eine Individualität. Er hat die Aufgabe, seine inneren Anlagen zu entfalten, seine Persönlichkeit zu entwickeln, ein ganzer, in sich stimmiger Mensch zu werden, sein Selbst zu leben. Alle diese Kategorien, die zentral sind für ein gelingendes Leben, haben sehr wenig mit Leistung, Nutzen, Brauchbarkeit zu tun, sondern es sind ganz andere Qualitäten. Also der Charakter, die Charaktererziehung, der Charakter ist das Wichtige, nicht was der Charakter draußen bewirkt. Es ist nicht so, dass das unwichtig ist. Wir brauchen Selbstwirksamkeitserfahrung. Wir wünschen uns, dass wir sinnvoll uns in eine Gesellschaft einfügen. Wir können ohne die anderen nicht leben und wir werden auch nicht glücklich, wenn wir nicht an dem Glück der anderen mitarbeiten. Insofern brauchen wir die Kommunikation, brauchen wir auch die Wirkung, unsere Wirkung in der Außenwelt, Selbstwirksamkeitserfahrung. Dadurch erkennen wir und spüren wir uns selbst. Aber das ist eben nicht alles oder das ist auch nicht mal vielleicht nicht mal das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du das, was in dir ruft und dich aufruft zu einer Tätigkeit, zu einem Wirken, dass du darauf hörst und dem entsprichst und so lebst, wie du leben willst, so arbeitest, wie du arbeiten willst. Wie immer die Leistung sein mag, groß oder wenig, anerkannt oder nicht anerkannt, sie sollte einen ernähren, weil man sonst nicht weiterleben kann. Das ist klar, es gibt da Notwendigkeiten, aber da ist dann auch eine Grenze mitgesetzt. Diesen Wert eines Menschen beruht auf seiner Leistung, auf seinem Nutzen, auf seiner Brauchbarkeit. Diesen Glaubenssatz muss man unbedingt in sich überwinden, falls er mal in die Seele Eingang gefunden hat und sich da irgendwie festgefressen hat. Was natürlich ist, weil bei uns in unserem Wirtschaftssystem alles auf Leistung ausgerichtet ist.
Und ich denke ja eben, das ist genau der Weg, diesen Glaubenssatz ins Positive zu drehen. Ich bin mehr als meine Leistung. Das aufblitzt, dieses Gefühl, was habe ich heute eigentlich geleistet? Und da war es damit ein verlorener Tag. Nein, wenn ich eine halbe Stunde den Vögeln beim Futtersuchen zugeschaut habe und die aufblitzende Frühlingssonne genossen habe, dann kann das genauso wertvoll sein wie eben die To-Do-Listen, die ich abgearbeitet habe oder der Rasen, der gemäht wurde oder was auch immer. Eben, ne?
Richtig.
Und ich habe dazu noch ein schönes Zitat von dem Psychologen Carl Rogers gefunden. Je mehr ich mich selbst akzeptiere, desto mehr kann ich mich selbst verändern. Ich finde, das bringt es auch sehr gut auf den Punkt. Ich muss akzeptieren, wer ich bin, was ich tue. Und wenn ich da auch wieder mit mir im Reinen bin, dann habe ich auch die Möglichkeit, mich in die eine oder andere Richtung, und dazu gehört sicherlich dann auch irgendwo eine Leistung, die ich für den Broterwerb erbringe, in die Richtung kann ich mich verändern, aber mir muss es eben gelingen, ein anderes Verhältnis zu dieser Leistung zu entwickeln.
Und dass dieses innere Wachstum, dass diese innere Lebendigkeit, dass das eigentliche Zentrum meiner Existenz und meines Glücks auch ist und meines Lebens als solche und nicht, was da draußen bei herauskommt, ob ich jetzt nun der Unternehmensführer werde, der große anerkannte Politiker oder ein Showstar, oder das ist da sekundär im Tun, im Sein, nicht in dem, was man da erreicht hat. Da muss man seinen Wert drin sehen, drin finden, seine Erfüllung auch, den Sinn seines Lebens und sein Glück, seine Freude entspringen daraus. Und das hat erst einmal gar nicht so viel mit Leistung zu tun.
Und zum Abschluss ein weiterer bestärkender Glaubenssatz. Den finde ich jetzt persönlich eben auch sehr gut, weil ich tatsächlich mich selber auch so sehen würde, dass ich hin und wieder mal schwanke in meinen Meinungen, in meinen Haltungen. Und deswegen hilft mir, wenn ich da mich selbst hinterfrage, der Glaubenssatz, ich kann meine Meinung ändern. Mein großes Vorbild Groucho Marx hat es mal zusammengefasst mit den Worten: Ich habe eiserne Prinzipien und wenn sie Ihnen nicht gefallen, dann habe ich auch noch andere. Da würde ich sagen, klar, das ist natürlich überspitzt, aber diese Grundhaltung, ich kralle mich nicht fest an dem, was ich bisher geglaubt habe, sondern ich bin veränderungsbereit. Wenn jemand bessere Argumente hat, dann bricht mir auch kein Zacken aus der Krone, wenn ich dahingehend meine Meinung anpasse. Also diese Veränderungsbereitschaft, aber auch wieder die Freiheit, einfach jetzt nicht im Sinne eines Wendehalses, der heute so und morgen so sagt, aber eben jemand, der sich durchaus auch selbst hinterfragen kann und bei besseren Argumenten auch sagen kann, ja, dann machen wir das jetzt so, wie du es vorgeschlagen hast. Das finde ich eigentlich eine gute Haltung.
Eine wunderbare, ja. Und du hast ja schon das Problem auch gut zwischen die Pole gesetzt. In der Mitte, sagte Aristoteles, ist ja die Wahrheit und die Tugend zu finden, nicht in den Extremen. also kein Rohr im Wind sein. Also es ist schon schön, wenn man feste Haltungen, Wertungen hat, zu denen man steht, die man auch in jedem Moment lebt und durchsetzen möchte. Das zeigt, das ist ein starker Charakter. Aber engstirnig zu sein oder starr daran festzuhalten, das würde wieder verkennen, dass wir auch schwache Wesen sind, die auch nicht immer alles schon mit 20 begriffen haben oder mit 30, nicht mal mit 50 in den Zustand vollendeter Weisheit gekommen ist. Also wir können leben, lernen, ein Leben lang, immer das Leben lang hinzulernen. Und das war für Konfuzius, einen sehr, sehr weisen Menschen, auch außerordentlich wichtig. Und deshalb verurteilte er auch, was er gar nicht mochte, war starres Festhalten an Meinungen. Obgleich er so tief in die Seele des Menschen geguckt hat, starres Festhalten an Meinungen, das mochte er gar nicht. Oder bei Sokrates heißt das ganz anders formuliert, aber das ist der gleiche Gedanke. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das heißt, ich bin bereit, ich bin offen zu wissen, zu lernen. Es war ja eine ironische Zuspitzung. Man sagte ja von Sokrates, er blieb sich immer gleich. Das heißt, er hatte sehr wohl moralische und ethische Prinzipien von allerhöchstem Niveau und blieb denen auch treu. Aber intellektuell wusste er, hatte er Zweifel, hat er schon den Gipfel oder eine absolute Wahrheit erkannt? Dazu sind wir vielleicht nicht fähig. Also höre ich zu, bin offen, bin aufmerksam und bin bereit, jeden Moment meine Meinung zu ändern, wenn ich die besseren Argumente höre. Das ist das Hohelied der Vernunft und auch des Lebens, weil Leben Dynamik ist, Veränderung, Wachstum, die Umstände ändern sich. Es ist nicht immer alles gleich. Ein chinesischer Philosoph sagte einmal, es gibt keine Weisheit, die immer, überall und für jeden und in jedem Moment richtig ist oder die maßgebende Weisheit ist. Oder anders, die Chinesen meinten, Weisheit sei ein bisschen wie Wasser. Das heißt, es braucht eine Anpassungsfähigkeit. Was ist Anpassungsfähigkeit? Etwas anderes als mein Kopf nicht festzuzurren, sondern offen und weich zu halten, hinzuhören, zu erfühlen, ist das jetzt richtig in dem Moment oder muss ich mich vielleicht anders entscheiden? Das Wunderbare an dieser Konstitution, es ist ein Problem. Wir müssen uns entscheiden. Wir sind zur Freiheit verurteilt, wie wir es schon hatten. Wir kommen nicht daran vorbei, aber das Wunderbare ist, das ist die Freiheit. Das ist unsere Freiheit, unser Leben selbst zu gestalten. Stell dir vor, wir hätten nicht die Freiheit, unser Leben selbst zu gestalten. Wir wären alle Sklaven. Das wäre doch, es ist gar nicht denkbar, dass du glücklich werden und ein erfülltes und gelingendes Leben führen kannst, wenn du nicht selbst dafür verantwortlich bist und diese Verantwortung auch ganz bewusst ergreifst und sagst, ich lebe mein individuelles Leben und nicht das der Masse und nicht das, was ich von außen mir vorgegeben worden ist.
Also letztlich geht es doch darum, lernen und anpassungsfähig zu sein oder zu werden, ohne beliebig zu werden oder richtig, ohne beliebig zu sein in dem, was man sagt und tut. Mhm. Albert, ich finde, damit haben wir diese vier Glaubenssätze, zwei eher negative, schwierige und zwei positive, eher bestärkende Glaubenssätze, glaube ich, ganz gut mal zumindest andiskutiert. Ich danke dir für deine Meinungen, für deine Haltungen, waren keineswegs beliebig, sondern pointiert. Und euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Danke dir, Jan.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com